Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf und dass es mal geklappt hat mit dem Predigen. Der Chris hatte schon 2 oder 3 Mal angefragt, aber irgendwie sind mir jetzt die Ausreden ausgegangen. Genau. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Johannes Mannhardt und normalerweise unterrichte ich in Leonberg an einem Gymnasium. Und im Gottesdienst bin ich dieses Jahr nicht so oft, weil ich meistens ein Stock tiefer bin im biblischen Unterricht. Heute soll es gehen um den letzten Teil unserer Philipper-Serie, die schon einige Wochen am Laufen ist. Und wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen. Der Predigttext steht in Philipper 4, Vers 4 bis 9. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt unter uns bist, dass du unsere Herzen aufschließt, dass du alles wegnimmst, was stört und was uns von dir ablenkt. Leg du mir deine Worte in den Mund und segne du jeden Einzelnen. Amen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, liebe Gemeinde oder liebe Freunde, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stuttgarter Stiftskirche aus den Trümmern wieder aufgebaut. Wenn man genau hinschaut, entdeckt man an dem mächtigen Kanzelpfeiler ganz oben etwas Besonderes. Einen Engel aus Stein. Er hält eine Tuba in der Hand und blickt hinauf zum gekreuzigten Christus über dem Altar. Seine Haltung wirkt angespannt, fast so, als würde er jeden Moment loslegen. Worauf wartet dieser Engel? Er wartet auf sein Zeichen. Und dann wird er die Tuba an den Mund setzen und die Ankunft des Herrn ankündigen. Und jedes Mal, wenn sich die Gemeinde in der Stiftskirche versammelt, wahrscheinlich auch heute Morgen, dann erinnert sie der Engel genau daran. Wir sind eine Gemeinde, die unseren Herrn erwarten. Paulus schreibt im Philipperbrief in Vers 5 einen kurzen Satz, der genau dazu passt. Der Herr ist nahe. Wir Christen, wir leben auf ein Ziel hin. Wir leben in der Erwartung unseres Herrn. Und Paulus hat diese Gewissheit schon mitten im Gefängnis motiviert, einen Brief voller Freude nach Philippi zu schreiben. Wenn der Herr nahe ist, dann kann diese Welt nicht mehr nur dunkel sein. Und wenn wir das wirklich glauben, dann sollte diese Gewissheit auch unser Leben prägen. Von einem Theologiestudenten wird erzählt, vielleicht war es in Tübingen, ich kenne nicht, jedenfalls. Im neutestamentlichen Examen hat ihn der Professor gefragt: Sagen Sie uns etwas zum Inhalt des Philipperbriefes. Offenbar war das nicht gerade seine Stärke, denn er schwieg erstmal ziemlich peinlich. Bibelkunde war wohl nicht sein Ding. Aber plötzlich sagte er strahlend: Freut euch im Herrn alle Wege. Naja, knurrte der Prüfer. Wenigstens etwas. Aber das ist doch nicht alles, was Paulus den Philippern geschrieben hat. Nennen Sie uns noch etwas. Wieder Schweigen. Aber plötzlich hellte sich die Miene des Studenten auf und er zitierte: Abermals sage ich, freut euch. Ob das fürs Examen gereicht hat, ich weiß es nicht. Aber um das Christsein zu beschreiben, reicht es eigentlich völlig aus. Den Inhalt des Neuen Testaments, die frohe Botschaft und damit auch das, was einen gläubigen Christen ausmacht, kann man eigentlich mit keinem passenderen Wort beschreiben als mit dem Wort Freude. Aber ist das wirklich so? Würdet ihr das sofort unterschreiben und bestätigen? Oder denkt ihr vielleicht eher, ist das wirklich Freude, hier im Gottesdienst zu sitzen und von den Geboten und Verboten der Bibel zu hören? Ist das Freude, wenn man in der Schule ausgelacht wird, weil man treu in die Kirche geht, die Bibel liest und betet? Ist das Freude, wenn man im Beruf Nachteile erlebt, weil man ehrlich arbeitet und bei unfairen Mitteln nicht mitmacht? Viele Menschen empfinden Christsein als etwas Anstrengendes, als eine Last, vielleicht auch als etwas, was nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Freude, wer verbindet dieses Wort heute noch ganz selbstverständlich mit dem Glauben, mit der Bibel und mit Gottes Geboten? Und doch, Freude ist sowas wie ein Schlüsselwort der Bibel. Im Neuen Testament kommt es etwa 100 Mal vor, allein im Philipperbrief ungefähr 15 Mal. Wenn Freude so ein zentrales Thema des Neuen Testaments ist, dann sollte diese Freude doch auch bei uns sichtbar und spürbar werden. Von was reden wir? Was ist Freude? Ich habe die KI gefragt. So mein Metier als Lehrer, Digitalisierung. Also die Antwort war jedenfalls der KI, man kann Freude mit kurzfristigem Spaß verwechseln. Aber Spaß kommt und geht schnell. Freude dagegen geht tiefer. Sie kann sogar in schwierigen Situationen da sein, leise, aber tragfähig. Freude ist mehr als einfach nur ein gutes Gefühl. Es ist eine innere, tiefe Haltung. Es ist eine tiefe innere Haltung. Freude bedeutet ein inneres Glück, das nicht nur von äußeren Umständen abhängt. Ein Gefühl von Zufriedenheit und Erfüllung. Ein Aufatmen des Herzens, wenn etwas gut ist oder gut wird. Eine Kraft, die trägt, auch dann, wenn nicht alles leicht ist. Im christlichen Sinn hat Freude noch eine besondere Bedeutung. Sie entsteht aus der Beziehung zu Gott. Sie hat ihren Grund darin, dass ein Mensch sich getragen, geliebt und gehalten weiß, unabhängig davon, was gerade passiert. Soweit die KI. Ich gebe zu, ich habe öfters mal Anfragen an die KI und ich glaube, die weiß, dass ich so ein bisschen christlich unterwegs bin und deshalb ist vielleicht auch ein bisschen angehaucht dazu. Man soll ja immer prüfen, was in der KI so rauskommt, weil die KI hat so, bringt es mit sich, dass sie halluziniert, so nennt man das, also Dinge erfindet, die eigentlich gar nicht stimmen. Aber ich finde, das, was hier formuliert ist, das trifft es doch erstaunlich gut. Denn wenn die Bibel von Freude spricht, dann meint sie letztlich eine Person, in der der Grund aller Freude liegt, Jesus Christus. Unsere Freude hängt nämlich nicht davon ab, was wir erleben oder wie unser Alltag gerade so aussieht. Unsere Freude hat ihre Quelle in Jesus Christus und diese Quelle kann uns niemand nehmen. Deshalb fordert Paulus im Übrigen nicht einfach auf, freut euch im Glück, freut euch in der Not, freut euch bei der Arbeit, oder freut euch im Leid, freut euch in der Krankheit oder freut euch in der Trauer. Sondern er sagt vielmehr, im Glück, in der Not, bei der Arbeit, im Leid, in der Krankheit und in der Trauer, freut euch im Herrn. Paulus weiß natürlich, Imperativ steht da, gell? Freude kann man nicht einfach befehlen, aber er erinnert uns daran, worauf diese Freude basiert. Jesus Christus hat uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst. Er hat uns befreit von Schuld, von Verlorenheit, vom Gericht. Wer darauf vertraut, ist vor Gott gerecht. Die Freude über Jesus Christus, über seine Liebe zu dir und zu mir, die verbindet uns mit einer Freude, die nicht von dieser Welt kommt. Sie hat ihren Ursprung im Himmel. Diese Freude fällt uns aber nicht einfach so in den Schoß. Wir müssen uns nach ihr ausstrecken, wir müssen sie suchen, müssen sie wollen, wir müssen ihr Raum geben. Denn sie ist genau diese tiefe innere Haltung, von der die KI spricht. Und genau diese Freude brauchen wir. Ohne sie bleibt unser Leben dunkel und fern von Gott. Die Freude, das ist die Antwort auf die Nähe des wiederkommenden Herrn. So stellt euch vor, so Kinder, die daheim sind und der Vater oder die Mutter kommt wieder, was da für eine Freude da ist. Und genauso soll auch diese Freude unser Leben prägen. Unser Herr kommt wieder. Das hat was mit Freude zu tun. Paulus schreibt an die Philipper und ich finde, Markus ist leider nicht da heute Morgen, wir können es vielleicht auch bestätigen, der handelt so ein bisschen wie so ein erfahrener Arzt. Er verordnet nicht nur ein Rezept, freut euch, sondern er gibt auch konkrete Hinweise, wie wir leben können. Deshalb möchte ich euch jetzt drei Kennzeichen weitergeben für ein Leben, das von dieser Freude geprägt ist. Das erste Kennzeichen: zum Dienen bereit. Es war Urlaubszeit. Am Flughafen standen lange Schlangen beim Check-in an. Ein älterer Mann stellte sich an. Es ging nur langsam voran. Als er endlich dran war, beschimpfte er den Mitarbeiter am Schalter, weil es ihm nicht schnell genug ging. Doch der Angestellte blieb ruhig und freundlich. Als die nächste Frau dran war, sagte sie: "Das war ja gerade echt unangenehm für Sie." Der Mitarbeiter antwortete: "Ach, wissen Sie, der Kunde ist König. Aber seien Sie unbesorgt, der Mann fliegt nach Tokio und sein Gepäck geht nach New York." Vielleicht würden wir auch manchmal gern das Gepäck eines Menschen nach New York schicken. Ich sehe, das gibt es Erfahrungswerte. Gell? Wir sind versucht, dem anderen etwa versteckt oder offen etwas heimzuzahlen. Aber genauso sollen wir natürlich eben nicht reagieren. Eure Güte soll allen Menschen bekannt werden, schreibt Paulus. Gemeint ist eine Haltung von Milde, Nachsicht und Freundlichkeit. Luther in der älteren Übersetzung, das war die vorher von 2017, übersetzt mit dem Begriff Lindigkeit. Ich glaube, das war damals so eine Art Wortneuschöpfung. Kennt jemand den Begriff Lindigkeit? Naja, okay, da steckt auf jeden Fall das Wort Lindern drin. Und ich habe mir sagen lassen, das kommt von der Linde, dem Baum. Und diese Linde ist seit Urzeiten für ihre Heilwirkung bekannt. Meine Frau hat gesagt, Lindenblütentee hilft gegen Fieber. Ich hoffe, dass es schmeckt. Ich habe es nie probiert. Aber wir Christen, wir sollen also heilsam sein für unsere Mitmenschen. Ein Christ oder eine Christin schlichtet Streit, reagiert nicht hart, sondern mit Güte. Christen sollen dafür bekannt sein, dass sie anderen Menschen gut tun. Erfülltes Leben zeigt sich im Dienen, im Vergeben, im Nachsehen, im freundlichen Umgang miteinander, nicht im Nachtragen oder Schlechtreden. Paulus sagt: Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ich stelle mir die Fragen immer wieder selber: Wo stelle ich mich über andere? Wo schade ich damit dem Miteinander? Weil Gott möchte, dass wir eine Haltung einnehmen, die anderen gut tut, dass Menschen sich bei uns angenommen fühlen. Und da, wo ich mich zurücknehme und die nötige Demut habe zu dienen, nur da entsteht Raum für das Wirken des Heiligen Geistes und für seine Gaben. Wie das sind: Liebe, Friede, Freude, Gütigkeit, Geduld, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Betone es nochmal: Wo ich mich zurücknehme und die nötige Demut habe zu dienen, da entsteht Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Das zweite Kennzeichen: von Sorgen befreit. Gerade ging es darum, dass wir bei unseren Mitmenschen für unsere Güte bekannt werden und bekannt sind. Und jetzt wird betont, dass wir unsere Sorgen bei Gott bekannt machen sollen. Die Bibel sagt: Verdräng deine Sorgen nicht, sondern sprich sie aus. Im Gebet und Flehen vor Gott. Mach aus deinen Sorgen ein Gebet. Beten heißt, Sorgen abzugeben. Sich abzusorgen heißt, Jesus klein zu machen. Wenn wir die Sorgen festhalten, tun wir so, als würde Gott das alleine nicht schaffen. Weil wir zu Gott kommen dürfen, mit allem, was uns bedrückt, mit allem, was uns Sorgen bereitet, gibt es keinen Anlass, sich selber Sorgen darüber zu machen. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott Gebete erhört und über Bitten und Verstehen hinaus wirkt, dann ist es nur folgerichtig, wenn wir die Sorgen mit den Problemen gleich abgeben. Aber genau das fällt oft schwer. Vielleicht kennt ihr noch, so wie ich, diese Flummibälle mit Schnur, mit so einer elastischen Schnur aus meiner Kinderzeit oder Jugendzeit, kenne ich die jedenfalls. Man hat sie wegwerfen können, die sind überall hingeprallt und dann sind sie wieder sofort zurückgekommen. Habt ihr das im Bild, so diese Flummis? Und ich glaube, so ist es oft mit unseren Sorgen. Wir sagen sie Gott, wir geben sie ab und holen sie uns direkt wieder zurück. Ich weiß es von mir selber, man möchte die Sorgen noch selber handeln, selber damit zurechtkommen. Es ist nicht einfach, Sorgen loszulassen und sie auf Gott zu werfen. Aber genau dazu lädt uns Gott hier ein, unsere Sorgen wirklich bei ihm zu lassen. Im Gebet, im Bitten, im Flehen und auch im Danken. Übrigens, alle diese vier Begriffe können wir mit Gebet übersetzen. Also Gebet ist nicht Anbetung oder Bitten oder Flehen oder Danken, sondern alles in allem ist Gebet und so sollen wir unsere Sorgen vor Gott kommen lassen. Das Dritte, auf das Gute bedacht. Eines noch möchte Paulus an uns weitergeben. Eigentlich war er schon fertig, aber jetzt kommt noch weiter, liebe Brüder und Schwestern. Eines habe ich noch. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Richtet euer Denken und Handeln auf das Gute und Gerechte aus. Übrigens nicht nur in der Theorie. Man beachtet in Vers 8, dann auch den Vers 9. In Vers 8 heißt es, darauf seid bedacht, darauf richtet euer Denken aus. Man könnte auch streng übersetzen, nehmt eure Gedanken in Zucht. Oder für die Jüngeren unter uns, seid darauf fokussiert. Und dann im Gegensatz in Vers 9, das tut. Christen sollen keine Theoretiker sein, sondern Menschen, die ihren Glauben leben. Gute Gedanken reichen nicht. Sie müssen sich im Handeln zeigen. Denken und Handeln sollen eine Einheit darstellen. Paulus nennt vier Dinge, auf die wir achten sollen. Wir sollen das tun, was wir gelernt, empfangen, gehört und gesehen haben. Das sind so tragende Begriffe im Neuen Testament. Was wir gelernt haben, da steckt so ein bisschen drin, dass Jünger oder Nachfolger Jesu eben auch Schüler sind. Wir sollen an unserem Herrn Jesus, am Rabbi Jesus dranbleiben und im Glauben wachsen. Was wir empfangen haben, ich glaube, das ist heute einfacher wie damals in Philippi, weil die hatten ja noch keine Bibel. Die haben das gehört oder vielleicht in Briefen mitgeteilt bekommen, was zu den Glaubensinhalten gehört. Und wir haben es empfangen durch das Wort Gottes. Das, was wir an Glaubensinhalten da mitbekommen und mitbekommen haben, das sollen wir tun. Und das Hören ist, glaube ich, heute auch ganz wichtig. Gerade die Predigt spielt da eine große Rolle. Wir sollen uns immer wieder neu in der Predigt ansprechen lassen. Predigt ist nichts anderes als ein aktualisiertes, in unserer Gegenwart gesprochenes Evangelium. Aus dem Hören kommt der Glaube. Was wir gesehen haben, gut, da verweist der Paulus auf sich als Vorbild, den haben wir jetzt nicht mehr hier. Ich hätte gern mit ihm mal geredet und diskutiert und ich glaube auch, dass er wirklich ein geistlicher Mensch war und von dem er viel lernen konnte. Aber vielleicht haben wir andere Vorbilder. Vielleicht sind es unsere Eltern, die uns den Glauben vorgelebt haben. Oder Es gibt Glaubensvorbilder im Jugendkreis oder in der Gemeinde und denen sollen wir nachahmen und das sollen wir tun. Jedenfalls soll die Botschaft von Jesus und sie muss auch Auswirkungen auf unser Leben haben. Wir sollen Täter und nicht nur Hörer des Wortes sein. Ein Feld, mit dem wahrscheinlich die Jüngeren, aber auch die Älteren oft zu tun haben, ist Social Media. Und das ist oft oder manchmal bekanntlich ein schwieriges Feld. Wenn man so an WhatsApp denkt zum Beispiel. Man schreibt schnell etwas, was man später bereut und dann ist es weg. Oder die Emojis, die eben nicht das ausdrücken können, wie man es richtig fühlt oder denkt. Oder man reagiert negativ, weil es andere auch tun. Also mir persönlich ist das jedenfalls auch schon passiert. Und euch vielleicht auch. Wie wäre es, wenn man bewusst etwas Positives schreibt? Wenn man ermutigt statt kritisiert? Oder wenn man selbst etwas Positives schreibt oder sagt, wenn sogar die anderen negativ über andere denken? Wäre das nicht genau Handeln in Jesu Nachfolge? Darauf liegt die Verheißung, das Versprechen, das Gott uns zuspricht. Ich komme zum Schluss und da steht, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Es wird hier leider nicht verheißen, dass der Friede Gottes die Weltordnung um uns herum schon vor der Wiederkunft Jesu umgestalten wird. Ich glaube, wir würden uns das wünschen, wenn wir nach Nahost gucken oder nach Amerika. Aber das ist leider nicht so. Aber eines wird verheißen, dass wir den Frieden Gottes jetzt schon inmitten einer zerstrittenen und verlorenen Welt erleben können. Das ist gemeint, wenn es heißt, dass Herz und Sinn durch den Frieden Gottes bewahrt werden sollen. Im Urtext ist das ein militärischer Begriff. Jesus bewacht unsere Herzenstür. Er ist der Wächter meines Herzens. Das heißt dann ganz konkret, das Versprechen für uns in dieser Welt ist, dass wir in allem Unfrieden dieser Welt vom Frieden Gottes getragen werden. Und zwar in Jesus Christus, weil er unser Friede ist. Durch ihn haben wir Frieden mit Gott und können daraus selbst zu Menschen werden, die Frieden bringen. Und dazu sind wir Christen doch eigentlich berufen, Frieden zu stiften, wo man sich hasst, zu verbinden, wo man sich getrennt hat, gute Worte zu sagen, wo man sich verletzt, Liebe zu üben, wo harte Herzen regieren. So die Theorie, vielleicht zwei Beispiele zur Konkretisierung. Wenn man sich zum Beispiel streitet und das kommt aus Erfahrung kann ich dir sagen, auch in den besten Ehen vor, dass man dann den ersten Schritt zur Versöhnung hinmacht. Oder, zweites Beispiel, wenn man am Arbeitsplatz unfair behandelt wird, dass man dann nicht mit den gleichen Mitteln reagiert. Das ist nicht leicht. Also ich weiß von mir selber, oft sind es so Situationen, in denen man sehr emotional reagiert und wo man dann am liebsten die Decke hoch möchte. Genau. Aber gerade dann und gerade deshalb dürfen wir uns doch den Frieden Gottes schenken lassen. Wir dürfen eines nicht vergessen. Friede und Freude sind Gaben des Heiligen Geistes. Die hat man nicht von sich heraus. Aber Gott möchte uns diese Gaben, diesen Frieden, diesen Freude schenken. Wir sollen darin wachsen. Also, es ist nicht alles vollkommen da, aber wir dürfen Schritt für Schritt in diese Freude und diesen Frieden hineinwachsen. Und das wünsche ich euch, diesen Frieden und diese Freude von Gott und in Gott, wünsche ich mir, aber auch euch natürlich. Lasst dich prägen von der Freude in Jesus. Sei zum Dienen bereit, von der Sorge befreit und auf das Gute bedacht. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, es gibt so viele Tage in unserem Leben, die freudlos sind und freudlos bleiben, wo die Angst und die Unsicherheit überwiegt. Öffne uns unsere Herzen, dass wir täglich die Freude in deinem Sohn Jesus Christus erkennen. Gib uns den Frieden, der unsere Herzen und Sinne bewahrt. Und lass uns zu Menschen werden, die Frieden weitergeben. Amen.